Drei Persönlichkeiten mit sicherlich recht unterschiedlichen Ausgangspositionen werden uns bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen helfen. Zunächst begrüße ich ganz herzlich Alexander Wolf. Er ist Geschäftsführer der CELAS, einem von der GEMA und einer britischen Verwertungsgesellschaft gegründeten Unternehmen zur Vergabe von europaweiten Lizenzen im Online- und Mobilfunkbereich für das angloamerikanische mechanische Repertoire. Ferner verhandelt er als Syndikus für internationale Rechtsfragen der GEMA mit Google, YouTube und Co. Und da gibt es ja fast täglich neue Verlautbarungen, Herr Wolf. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Ja, zuerst mal guten Abend und besten Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Es ist das erste Mal, dass ich hier beim Bayerischen Rundfunk im Radiobereich tätig sein
Gute
darf.
Gute Zeit.
Ja, absolut. Ja, wo stehen wir im Moment? In aller Kürze, es gibt drei Klagen der GEMA. Von der ersten haben Sie sicherlich gehört. Im letzten Jahr, am 20. April 2012, hat das Landgericht Hamburg eine Entscheidung zur Sperrung von 12 GEMA-Werken erlassen. Dieses Verfahren befindet sich in der Berufung vor dem OLG Hamburg. Wann wir hier Berufungsverhandlungen haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich gehe davon aus, im Laufe des Jahres. Und dann ist er auch durch die Presse gegangen, die nächsten Schritte der GEMA, einmal das Verfahren zu eröffnen gegen YouTube bei der Schiedsstelle hier in München beim Deutschen Patent- und Markenamt. Da geht es uns darum, festzustellen, einmal die Abrufzahlen, die tatsächlich bei YouTube generiert werden. Und der zweite Schritt wäre dann auf der Basis dieser Abrufzahlen auch einen angemessenen Tarif feststellen zu lassen. Und der dritte Schritt ist, dass wir uns mit den Mitgliedern entschlossen haben, dass wir den Sperrtafeln, die ja jeder kennt, der auf YouTube aktiv ist und die aus unserer Sicht in 99% aller Fälle zu Unrecht auf die GEMA verweisen, dass mit dieser Praxis Schluss gemacht werden muss. Und deshalb haben wir auch beim Landgericht München Klage eingereicht auf Unterlassung der Einführung dieser Sperrtafeln.
YouTube ist ja nun das augenscheinlich allerfetteste Spanferkel. Wie steht's um die anderen Videoplattformen? Ich denke an Vimeo und MyVideo. Gibt es da auch Verhandlungen oder werden die dann auf YouTube-Honorare oder Lizenzen getrimmt?
Also die Landschaft ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch mit den dahinterstehenden Konzernen zusammen. YouTube, wie Sie wissen, ist ja eine Tochter, eine 100%-Tochter von Google, ein amerikanisches Unternehmen. MyVideo gehört zu ProSieben Sat.1, ein deutscher Fernsehkonzern. Mit letzterem befinden wir uns in ganz aussichtsreichen Gesprächen. Es ist leider Praxis geworden, dass wir, solange die Tinte nicht unter den Verträgen getrocknet ist, darüber Auskunft geben dürfen. Wir klären das intern mit dem Aufsichtsrat, der dann befugt ist, auch die Informationen weiterzutragen. Aber es gibt recht hoffnungsvolle Verhandlungen mit MyVideo, mit Deezer, einem französischen Unternehmen, auch mit Spotify, die ja auch einen werbefinanzierten Dienst ihr eigen nennen. YouTube macht da wirklich die Ausnahme, hat eine Sonderrolle und ja, wir hoffen natürlich für uns das Beste.
Der oft zitierte dicke Tanker GEMA auf den offensichtlich sehr kurzen Wellen des Urheberrechts mit wenig Wasser unterm Kiel. Wie sehr können denn die Urheber in der GEMA das Urheberrecht selber mitgestalten?
Also zuerst mal würde ich mir wünschen, dass die Mitglieder sich noch viel aktiver einbringen. Das muss ich sagen. Also ich bin ja seit fast 20 Jahren jetzt dabei, bin natürlich sehr eng bekannt mit vielen Urhebern, mit vielen Künstlern. Mein Wunsch ist, dass sich viele Künstler aktiv einbringen und auch an unserer Mitgliederversammlung teilnehmen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 65.000 Mitglieder. Da schlagen nicht so viele auf bei der Mitgliederversammlung. Da haben wir so 300 bis 400. Also mein Wunsch zuerst mal, beteiligen Sie sich.
Und davon bringen sind die Sie Hälfte sich ein. Verleger?
Ganz im Gegenteil. Also. Das verwechseln Sie vielleicht mit dem wirtschaftlichen Gewicht.
Ja.
Das wirtschaftliche Gewicht, wenn man die Verteilungssumme anschaut, die ist natürlich stark verlegergewichtigt.
Ja, aber, da werden wir noch drüber reden. Jetzt bin ich ganz gespannt auf eine möglicherweise andere Sicht der Dinge. Unser zweiter Gast, Boris Purofsky studiert in München Wirtschaftsmathematik, arbeitet als Übersetzer und Verkaufspirat. Als Berufspirat, wollte ich sagen. Er hätte fast die Chance gehabt, Kunstminister im nächsten Bayerischen Landtag zu werden, hat sich aber dann so ein bisschen zurückgezogen. Fröhliches Ahoi, Boris Purofsky. Welche Zukunft hat Musik und welche Überlebenschancen haben denn die Urheber in einer rein marktorientierten digitalen Gesellschaft, wie es zumindest Teile ihrer Partei im Grunde genommen fordern?
Ja, zuerst mal auch von meiner Seite guten Abend und danke für die Einladung. Ja, wenn man sich den Kulturmarkt, den Kulturgütermarkt, auch den Musikmarkt anschaut in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten, dann sieht man, dass der Gesamtumfang, was an diesem Markt an Werken und auch an Geldwertenumsätzen über die Bühne geht, wächst stetig an. Die Struktur verändert sich. Vor 20 Jahren war der Markt viel stärker von wenigen bekannten Gruppen und Bands dominiert. Mittlerweile gibt es einen sehr stark ausgeprägten Longtail. Und vor 20, 30 Jahren waren Musikkassetten oder später CDs der Hauptmotor für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Segment. Das hat sich jetzt verlangsamt, beziehungsweise die CD-Verkäufe sind rückläufig. Dafür gibt es aber viele andere Varianten und Vertriebswege, die auch in der Musik immer mehr genutzt werden, immer mehr zum Vorschein kommen. Das sind ganz neuartige Sachen wie digitale Vertriebswege, die es vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren gar nicht geben konnte. Es ist auch zum Teil eine Rückbesinnung auf die altbekannten Wege, also die Anzahl und die Umsätze von Live-Auftritten, von Konzerten steigen von Jahr zu Jahr. Und auch wenn man sich auf die Urheber und auf die Werke konzentriert, ist da im Vergleich zu dem, was von der Musikindustrie gerne als goldenes Zeitalter beschrieben wird, als es zum Beispiel noch keine CD-Brenner gab, noch kein Internet gab und man sich für jedes einzelne Stück, für jedes einzelne Werk des Einzelnen kaufen und bezahlen musste. Im Vergleich zu dieser Zeit gibt es heute deutlich mehr Urheber, auch deutlich mehr Stilrichtungen in der Musik und es werden jedes Jahr mehr Musiktitel, mehr Musikalben produziert als davor. Das heißt, man kann von einer Krise oder wie es oft in der Debatte vorgetragen wird, von einer Existenzangst für die Musik allgemein, für die Urheber im Musikbereich nicht sprechen.
Aber ist denn nicht gerade in so einer überbordenden globalen Musikwelt so etwas wie eine Verwertungsgesellschaft, eben die GEMA, die gut organisiert, sich um das Income der Komponisten, der Urheber kümmert, unverzichtbar?
Also Verwertungsgesellschaften spielen eine wichtige Rolle. Die werden sie auch in Zukunft spielen, gerade eben im Hinblick darauf, dass man mittlerweile nicht nur einen lokalen Markt hat, der beschränkt ist, der noch überschaubar ist, sondern einen globalen Markt, der über das Internet weltweit digital existiert. Und da kann nicht gerade die kleineren Urheber, die kleineren Bands können einfach nicht diesen ganzen Markt überschauen und kontrollieren, dann würden sie für nichts anderes mehr Zeit haben. Das heißt, Verwertungsgesellschaften haben ihre Berechtigung und wir sprechen uns auch nicht gegen Verwertungsgesellschaften allgemein aus. Allerdings die GEMA in der heutigen Form hat zahlreiche Probleme, die nicht nur von uns kritisiert werden, die auch von vielen GEMA-Mitgliedern kritisiert werden. Herr Wolf hat gerade gemeint, es sollten ja mehr Mitglieder zu einer Mitgliederversammlung kommen. Kommen können die zwar, allerdings Stimmrecht haben die allermeisten von ihnen nicht. Die Struktur der GEMA ist so aufgebaut, dass nur ein sehr geringer Teil der Mitglieder stimmberechtigt ist. Und deshalb ist es auch wenig verwunderlich, dass dieser geringe stimmberechtigte Teil auch die Verteilungsschlüssel so festlegt, dass derselbe stimmberechtigte Teil auch mehr davon bekommt als alle anderen, die ebenfalls Mitglieder sind, aber eben nicht stimmberechtigt. Außerdem die Praxis, dass ein großer Teil von den GEMA-Ausschüttungen an Verlage geht, ist auch nicht mehr zeitgemäß, und dagegen hat unser Urheberrechtsbeauftragter Bruno Kramm, der auch selber ein Komponist und auch ein Labelchef ist, vor kurzem eine Klage eingereicht, dass die GEMA genauso wie das Urheberrecht von dem, was es jetzt geworden ist, vom Recht der Verwerter zum Recht der Urheber zurückkehrt, genauso sollte die GEMA von einer gemischten Vertretung oder von einer von Verlegern dominierten Vertretung wieder zu einer Vertretung der Urheber werden.
Kurze Zwischenfrage an unseren Barbershop-Band-Leader Hans-Jürgen Wienecke. Wie sieht es denn aus mit der, ich nenne es mal so altmodisch, Solidarität zwischen den Musikern hin zu den Komponisten? Die aktiven Musizierenden, stehen die auf der Seite der Menschen, die die Musik schaffen, die dann auch interpretiert wird?
Ja, grundsätzlich steht man natürlich immer zur Seite denen, die kreativ tätig sind. Und in einer idealen Welt würden eben alle, die kreativ schaffen, davon auch einen kommerziellen Anteil von dem, was verkauft wird, erhalten. Da bin ich mit dem Kollegen hier, dem Oberpiraten, schon einer Meinung. Da ist ein gewisses Ungleichgewicht. Das heißt, um es mal plakativ auszudrücken, die Herren Bohlen dieser Welt, die machen sich die Taschen voll, während kleine Kulturschaffenden, die es ja zu Tausenden gibt, eigentlich leer ausgehen. Das wäre in der heutigen Zeit aber gar nicht mehr möglich. Wobei ich gerne anerkenne, dass die GEMA ein brutales Problem hat. Das Loslösen von Werten, von einem materiellen Gegenstand, das ist etwas, was in unserer Wirtschaftsordnung nicht vorgesehen ist. Ja, ich wage eine Aussicht, den nächsten großen Nobelpreis für Wirtschaft wird derjenige bekommen, der das digitale Vertriebsmodell, ein digitales Wirtschaftsrecht oder ein digitales Umgehen mit Wirtschaftsgütern in eine verwertbare, umgängliche Form bringt.
Also ich bin ziemlich sicher, dieser Mensch ist noch gar nicht geboren. Nee. Nun haben wir ja den glücklichen Zustand, dass es auch GEMA-freie Musik gibt. Und ich denke, wir sollten jetzt einfach mal kurz reinhören in dieses Discounter- und Billigproduktspektrum. Bitte. Ja, alles schon mal gehört, vielleicht auch alles irgendwie so ein ganz klein wenig ja, angelehnt an bereits vorhandene große oder kleine Werke. Ganz fürchterlich, finde ich. Also früher hat man solche Sounds unter Filmen wie unterm Dirndl fließt der Wildbach durchgehört oder irgend sowas. Und man sollte nicht glauben, das Zeug sei umsonst. Man muss sich auch dafür meist im Internet irgendeine kostenpflichtige Lizenz holen. So richtig großen Spaß macht das nicht. Unser vierter Experte ist fast schon taktlos Stammgast. Moritz Eggert, Komponist, Pianist, Publizist, Kompositionsprofessor an der Münchner Musikhochschule und GEMA-Mitglied. Willkommen bei Taktlos, Moritz. Wie rein ist deine Liebe zur letztgenannten Institution der GEMA?
Also auch erstmal hallo, lieber Theo. Ich glaube, dass die ganze Situation, das hat man jetzt schon so ein bisschen an den Themen, die so in den Vorstellungen jetzt eben gerade auftauchten, gemerkt, dass es einfach eine sehr hysterisierte Situation ist. Und in so einer hysterisierten Situation ist Reinheit ein Gut, was nur sehr, sehr schwer zu erreichen ist, glaube ich.
Aber ein erstrebenswertes.
Ein erstrebenswertes Gut. Und ich fand auch die Idee, dass es dafür mal einen Nobelpreis auszuloben wäre, finde ich eigentlich sehr gut. Und es ist so eine vertragte Situation. Und ich verbringe eigentlich keinen Tag, wo ich nicht mit Kollegen, mit Musikerkollegen, mit Leuten von der GEMA, mit Leuten, die nichts mit beiden zu tun haben, über diese Thematik rede. Und es ist ein solcher Wildwuchs, schon allein jetzt in dem, was Sie jetzt zum Beispiel gerade gesagt haben, ist so viel Missverständnisse drin. Also zum Beispiel, dass Herr Pirat, hallo.
Ja.
Das ist, sind so viele Missverständnisse drin, zum Beispiel, dass die sogenannten unteren GEMA-Mitglieder, wie sie immer dargestellt werden, dass sie kein Mitbestimmungsrecht haben. Das ist totaler Quatsch. Natürlich haben die Mitbestimmungsrecht. Also gerade ist die Anzahl der Delegierten ist erhöht worden. Und selbstverständlich können die mitstimmen. Die sind voll stimmberechtigt. Die können sich als Delegierte wählen lassen. Und auch da ist das Problem, dass eigentlich relativ wenige kommen. Und auch von den ordentlichen Mitgliedern sind es ja nicht nur 300, die es gibt. Es sind Tausende. Und von denen kommen auch sehr
wenige. 3.500 ordentliche Mitglieder.
Und von denen kommen auch sehr wenige.
Aber ja, das vielleicht ist die GEMA und ihre Mitgliederversammlung einfach nicht sexy. Da geht man
das
einfach
woanders. Das ist definitiv nicht sexy. Ja. Das ist ja das Problem. Es ist überhaupt nicht sexy. Es ist so unsexy, wie es überhaupt nur sein kann. Aber leider ist es harte, schwierige Arbeit. Und ich glaube, dass das Problem der GEMA ist im Moment, dass sie von allen Seiten angegriffen wird. Und es müssen Probleme gelöst werden. Ich bin der Letzte, der sagen würde, dass das Internetrecht und diese ganzen Verwertungen, dass das nicht eine unglaubliche Herausforderung im Moment ist. Und ich glaube, dass da sehr viele Menschen sich mit dieser Thematik beschäftigen, inklusive mir und inklusive Ihnen allen, inklusive uns, die wir hier sitzen. Aber in so einer Situation ist genau diese Hysterisierung und diese Sternartikel und diese Parodien und was ich was alles, die bringen so eine Unruhe rein, wo man sich eigentlich gemeinsam, also auch gemeinsam mit Ihnen, an den Tisch setzen müsste und einfach mal ganz in Ruhe drüber reden müsste, wie man etwas finden kann, was alle Seiten zufriedenstellt. Denn für mich, also von meiner Position sage ich, ist mir das Wichtigste, wie können Musiker leben, wie können Komponisten, wie können Kreative leben. Und da sehe ich mit den Argumenten, die jetzt zum Beispiel von Ihnen kommen und so diesen etwas vagen Zukunftsvorstellungen, sehe ich ehrlich gesagt keinen Weg, wie ich jetzt als Kollege einem Kollegen sagen könnte, wie kannst du überleben als Komponist? Und zwar egal ob U- oder E-Musik, das ist eigentlich vollkommen wurscht.
Gibt es trotzdem winzigen Sympathieschub für die Piraten und für die Aktivitäten, die durch sie ausgelöst worden sind?
Also es gibt bestimmte Punkte, wo ich politisch, und das würde jetzt zu weit führen, mit dem Piraten durchaus d'accord bin. Also es gibt so Grundgehalt und so, da finde ich, kann man drüber reden. Das sind interessante Konzepte. Aber ich glaube, das Urheberrecht ist ein bisschen eure Achillesferse.
Ja, das ist auch unser Gründungsmythos, insofern ist schwer wegzudenken. Ja.
Und dann machen wir jetzt Live-Musik. München-Main heißt die ganz offiziell genehmigte Bearbeitung des Liedes Old Cape Cod, die wir jetzt von unserer Barbershop-Crew namens Herrenbesuch hören. Und der deutsche Text stammt original von Groupleader Hans-Jürgen Wienecke. München-Main.